Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal, der Podcast des Eine Welt Landesnetzwerkes MV. Mein Name ist Keike und in dieser Folge spreche ich mit Serge über das Thema koloniale Kontinuitäten und was das Ganze mit uns zu tun hat. Serge ist Fachpromotor für entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Fokus Afrika beim Eine Welt Netz NRW. Und er berichtet uns heute, wie die Kolonialzeit unser Denken noch immer prägt und globale Ungerechtigkeit begünstigt. Was wir als einzelne Person, aber auch gemeinsam mit anderen Menschen dagegen tun können, erfahrt ihr ebenfalls in dieser Folge. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören. Heute bin ich in Waren und zwar zu einem ganz besonderen Anlass mit Serge. Serge, magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. So, Serge Palasi ist mein Name. Ich arbeite beim Eine Weltnetz NRW und zwar als Fachpromotor für entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Fokus Afrika.
Ich habe dich ja schon vorgewarnt, wir haben eine Kategorie im Podcast und zwar erkläre deinem 10-jährigen Ich, was du machst und warum.
Ja, schwierige Frage. Und wenn ich überlege, die ganze Palette der Themen, die wir heute so behandeln, da würde ich vielleicht sagen, zu einem 10-Jährigen, ja, wir wollen darüber sprechen, wie Ungerechtigkeiten auf dieser Welt zustande gekommen sind und wie wir sie auch, ne, sozusagen gemeinsam angehen können, dass die Welt in Zukunft gerechter wird. Viele der Themenbereiche, über die habe ich als 10-Jähriger nicht nachgedacht, aber der einzige, der vielleicht schon immer, auch damals schon präsent war, war natürlich Rassismus. Weil das habe ich im Prinzip seit dem Kindergarten mitbekommen. Und da könnte ich halt dann auch einfach einem 10-Jährigen, der vielleicht auch selber mit Rassismus zu tun hat, einfach auch klären, dass wir da sagen, wie ist das zustande gekommen, was hat das mit Interessen zu tun und ja, wie können wir vielleicht auch was dagegen tun.
Wir sind ja gerade kurz vor einem Seminar zum Thema koloniale Kontinuitäten. Wie war denn so, wenn du das kurz fasst, dein Weg von deinem 10-jährigen Ich zu diesem Zeitpunkt, zu diesem sehr spezifischen Thema?
Ja, gut, ne, wie auch gerade bei der ersten Frage schon angekündigt, also oder angedeutet besser gesagt, ne, Rassismus, auch wenn ich das Wort selber viel später erst kennengelernt habe, also habe ich eigentlich schon immer mitbekommen. Und das hat dann nicht in der Kindheit, aber vielleicht in der Jugend über Musik, ich sag nur Rap-Musik oder auch Reggae-Musik, dazu geführt, dass ich angefangen habe, auch mich mit so Themen zu befassen. Ne? Also diese ganze, sag ich jetzt mal, afrodiasporische Geschichten, diese Back-to-Africa-Geschichten und so weiter über die Musik am Anfang. Da sind ja viele damit in Berührung gekommen, aber für mich war das dann so ein Einstieg, mich auch stärker historisch damit zu befassen. Und als ich dann irgendwann mal so weit war, mir die Frage zu stellen, was studiere ich, war dann klar, dass ich halt in diese Richtung gehe. Und ja, so hat dann eins zum anderen geführt, nach dem Studium dann halt in diesem Bereich untergekommen, ja.
Und wie ging es dann weiter? Also wie bist du Eine Welt Promotor geworden?
Relativ schnell. Also ich meine, auch wenn immer so die Frage war, was machst du denn de facto wirklich nach dem Studium mit dem, was du studiert hast? Ich meine, das kennen ja viele Leute in unserem Bereich.
Auf jeden Fall, ich auch.
Ja, genau, was machst du damit? Kannst du damit überhaupt was machen? Oder da kannst du ja nur in der Uni bleiben. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich ich habe ja über Migration meine Abschlussarbeit geschrieben, 2010. Und habe überlegt, okay, daran anschließend vielleicht noch eine Promotion, war auch schon eingeschrieben, insgesamt 2 Semester. Aber dann kam halt irgendwie dieses Stellenangebot auch für diese PromotorInnenstelle. Und da habe ich mich dann eher so, ja komm, kannst dich ja auch mal bewerben, vielleicht klappt das ja auch. Und dann hatte ich Glück, ne, und bin da irgendwie reingekommen. 1 Semester lang war ich auch noch weiterhin offiziell, ne, Doktorand. Aber habe dann gemerkt, ey, das macht mir viel mehr Spaß, irgendwie das komplexe Wissen runterzubrechen und aus dem Elfenbeinturm raus, oder zumindest der Versuch, ne, sozusagen ist da, Dinge aus dem akademischen Elfenbeinturm raus in die Gesellschaft zu tragen. Ich meine, ich weiß, wir sind selber auch ein Elfenbeinturm, aber wir haben dann doch noch mehr Schnittpunkte mit, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft als jetzt zum Beispiel der rein akademische Betrieb. Und das war dann so für mich das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, ja, Uni hat sich wohl erledigt.
Und wie sieht das in deinem Arbeitsalltag jetzt aus? Also wie vermittelst du dieses Wissen?
Also, ne, runterbrechen, wie gesagt, ist so für mich ein ganz wichtiges Wort. Ich selber darf, muss natürlich viele akademische Sachen mir anschauen und lesen weiterhin. Aber mir ist halt auch klar, dass nicht alle sich sagen, okay, hier ist eine neue Publikation zum deutschen Kolonialismus mit 600 Seiten, das ziehe ich mir jetzt mal rein. dass man da dann sagt, okay, was sind so die wesentlichen Punkte, wie kannst du die vielleicht auch, ne, also sprachlich vielleicht einfacher vermitteln, wie kannst du vielleicht auch Dinge in Grafiken, Schaubilder transformieren, die dann vielleicht, ne, eher das Visuelle, ne, sozusagen ansprechen. Wie kannst du aber auch zum Beispiel Messages, Bilder, Zusammenhänge, ja, in Kunst reinkriegen. Also ich habe jetzt auch schon zweimal mit Künstlern zusammengearbeitet, also einmal mit einem Künstler, der zwar schon die Werke vorher hatte und ich drüber gestolpert bin, aber auch ein anderes Mal ein Projekt, wo dann wirklich halt Gedanken, die ich immer wieder hatte, auch sozusagen in Wort und Schrift, dass die dann in Bilder, in Gemälde transformiert worden sind und dann Leute halt davor stehen können und sich das anschauen können und dann vielleicht ohne Worte vielleicht einen Sachverhalt oder einen Zusammenhang eher oder besser begreifen, als wenn der irgendwie auf zig Seiten erklärt wird.
Und was waren diese Gedanken?
Ganz konkret zu machen, weil das jetzt halt irgendwie so auf einer Metaebene so die Gedanken zu erklären, ist schwierig, aber es gibt zum Beispiel ein Bild, das heißt irgendwie Geburtsfehler. Und da soll halt die Gleichzeitigkeit irgendwie von Kolonialismus, Versklavung auf der einen Seite als wirtschaftliche Grundlage der Entstehung des Westens veranschaulicht werden und auf der anderen Seite dann aber auch genau da entstanden dann aber auch, ne, so die ersten Demokratien der Moderne, die Ideen von Freiheit, Gleichheit, unveräußerlichen Besitzrechten, also das entstand simultan und das ist, ne, so ein bisschen aus meiner Sicht ein Geburtsfehler des westlichen Systems, den wir auch bis heute aus meiner Sicht nicht vollkommen korrigiert haben und, ne, das in einem Bild halt dann darzustellen, da gab es dann einfach die Idee, okay, stellt euch mal so einen George Washington-Verschnitt vor, der auf seiner Herrenhausveranda sitzt, sich gerade das Dokument stolz anschaut, auf dem steht All men are created equal and free und gleichzeitig schaut er aber von seiner Herrenhausveranda auf unendliche Plantagen, wo sein in Anführungsstrichen menschlicher Besitz, ne, durch Zwangsarbeit seinen Reichtum mehrt, ne, auf Land, das zuvor halt auch der indigenen amerikanischen Bevölkerung gestohlen worden ist. Und das ist so ein bisschen, ne, der Geburtsfehler des Westens in ein Bild gepackt, wo dann einfach Leute sich das anschauen können und die Widersprüchlichkeiten dann einfach sehen, ohne dass da halt irgendwie ein komplexer, komplizierter Text steht.
Und wie waren die Reaktionen, also auf diese Ausstellung, aber vielleicht auch generell auf deine Arbeit?
Ja, es ist immer natürlich gespalten, ne? Und ich meine, dass es gespalten ist, ist gut. Weil wenn alle das gut finden würden, würde es heißen, dass ich mich nur in meiner Bubble sozusagen bewege, wo alle Leute sagen, ja, okay, ich habe vielleicht eine kleine historische Anekdote dazugelernt, aber im Grunde muss der mich jetzt nicht erst irgendwie überzeugen. Das ist auch schön, dass ich diese Menschen, die erreiche ich ja logischerweise auch schwerpunktmäßig, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das sind ja auch alles MultiplikatorInnen, ne, die auch in Felder, sei es über Familie, über Verwandte, Bekannte, Arbeitskreis, hineinwirken können, wo Bildungsreferenten, wie wir es sind, niemals reinkommen würden. Aber ich will auch unmittelbar, ne, Menschen erreichen, die sozusagen, ne, weiß ich nicht, vielleicht dann unter Umständen ja kurz davor sind, Parteien zu wählen, die wir jetzt nicht wählen würden, um es mal so zu sagen. Und wenn, das ist ein Beispiel vor, ja, jetzt auch wieder knapp 2 Monate her, wenn dann halt eine Person diese Bilder mit anschaut und die Bilder werden beschrieben und sie dann irgendwie die ganze Zeit den Kopf schüttelt und irgendwie versucht, Zusammenhänge zu leugnen und am Schluss dann irgendwann aufsteht, weil sie zum Beispiel sagt, nee, der menschengemachte Klimawandel ist eine Erzählung, die nicht Hand und Fuß hat, ich gehe jetzt, ja, dann bin ich in Anführungsstrichen fast schon froh, dass auch mal eine Person bei der Veranstaltung war, die aufsteht und geht. Also das sind dann halt nicht die üblichen Verdächtigen. Also diese Reaktionen wünsche ich mir fast schon ein bisschen öfter. Nicht, weil ich möchte, dass dieses Mindset in der Gesellschaft verbreiteter ist, als es ohnehin schon ist, sondern dass diese Menschen halt auch den Weg zu Veranstaltungen von uns finden. Und gerade diese Bilder, das ist eine Möglichkeit, halt auch Leute, die mal gerade, ne, wo vorbeilaufen, Laufkundschaft oder sowas, dass ich die vielleicht auch mal ein bisschen anfixe. Also ich nehme Beispiel Sparkasse, Volksbank oder sowas, ne, da hatte ich auch schon Ausstellungen einfach mal stehen. Dann kommen da halt Leute nicht für eine Veranstaltung oder irgendwie für eine bestimmte Uhrzeit, sondern die gehen da hin und müssen irgendwie was erledigen und sehen halt dann diese Bilder. Die würden ja niemals sich Tafeln angucken, die einfach nur Texte zum Thema, ne, koloniale Geschichte und ihr Erbe beinhalten würden. Aber wenn sie ein Bild sehen, das dann vielleicht auch ein bisschen provokative Elemente hat, dann kann es sein, dass sie ja teilweise zumindest vielleicht auch mal, ne, drüber schauen und ein paar Denkanstöße bekommen, die vielleicht über das hinausgehen, worüber sie ansonsten so nachdenken.
Hast du deswegen auch das Medium Kunst gewählt, weil da vielleicht der Einstieg so ein bisschen einfacher ist?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke, und ich meine, ich fasse mir da an die eigene Nase. Ich weiß auch, dass vieles, was ich mache, dann doch noch viel zu kompliziert und Bubble-konform ist. So, wir müssen wirklich gucken, auch und gerade vor dem Hintergrund der sich nicht zu unseren Gunsten ändernden Großwetterlage, dass wir Menschen niedrigschwelliger, einfacher sozusagen zumindest erstmal interessiert bekommen. Das heißt ja nicht, dass unsere Messages sozusagen sich nur auf Kunst oder über Kunst, ne, transportiert werden sollen, also nur in Anführungsstrichen natürlich. Das heißt auch nicht, dass vereinfachte Grafiken oder, ne, Kurztexte, die irgendwie was mal einfach einordnen, dass das sozusagen bei uns dann alles ist, ne? Also manche sagen ja, ne, also in bestimmten politischen Ecken, wir können dir in einem 90-Sekunden-Video erklären, warum du bald arbeitslos bist. Das heißt nicht, dass wir sozusagen das eins zu eins übernehmen sollen, aber wir müssen schon gucken, wie können wir auch zumindest niedrigschwelligere Einstiegsmöglichkeiten schaffen. Wir können dann immer noch im zweiten Schritt sagen, okay, natürlich war das jetzt eine Komplexitätsreduktion, um einmal, ne, so ein bisschen das große Ganze zu sehen, aber wir müssen natürlich in die Tiefe reingehen. Und dann kann man am Schluss zum Beispiel auch noch immer einen Link anfügen zu dem eben erwähnten 600-Seiten-Buch.
Okay, du hattest jetzt schon über die politischen Gegebenheiten gerade gesprochen oder die so ein bisschen angesprochen. Was bedeutet das denn gerade für deine Arbeit und welche Herausforderungen sind da gerade aktuell?
Ja gut, ich meine, seit so ein paar Jahren haben wir halt irgendwie dieses Wort multiple Krisen, Polykrise und so weiter, wo ich das Gefühl habe, dass viele Menschen denken, dass unsere Themen so Orchideenfächer sind, ne, so auf die Art, wir können mal über Nord-Süd-Themen, über globale Gerechtigkeit, über koloniales Erbe, Rassismus und so weiter sprechen, wenn wir sonst gerade keine Probleme haben. Und wenn dann halt irgendwie andere Dinge scheinbar relevanter und wichtiger sind, verlieren so diese Themen an Akzeptanz, und wir sehen das ja auch in Statistiken, dass so das Interesse und auch irgendwie das die Akzeptanz in der Bevölkerung, ne, gegenüber, ja, entwicklungspolitisch relevanten Themen sinkt. Entwicklungspolitisch übrigens, ne, also ich habe eben schon meine Stelle erwähnt, da ist ja auch das Wort drin, entwicklungspolitische Bildungsarbeit, also Entwicklungsbegriff ist auch nochmal was, wo wir darüber sprechen können, falls wir dazukommen. Also das ist ja was, was ich nicht unreflektiert dazu sehe, ne, weil was ist der Entwicklungsbegriff? Also ich meine, der ist ja auch Produkt im Prinzip einer kolonialen Umverteilungsgeschichte. Also das, was sich sozusagen spätestens ab dem 15. Jahrhundert entwickeln konnte und zum Westen wurde, hat ja die ökonomische Anhäufungsprozesse zulasten anderer ermöglicht bekommen, ne, durch Versklavung, durch Kolonialismus. Aber auch der Keim des menschengemachten Klimawandels ist ja auch untrennbar mit diesem Entwicklungskonzept verbunden. Aber zurück zur Großwetterlage politisch. Ja, also ich möchte nicht Ängste und irgendwie auch Existenzängste, ne, sozusagen irgendwie komplett belächeln und irgendwie kleinreden. Die müssen schon auch ernst genommen werden. Nur, glaube ich, ist es jetzt für uns eine Herausforderung, den Leuten zu zeigen, ey, also viele Dinge, die auch im Kontext der Polykrise zum Beispiel gerade erwähnt werden, behandelt werden, die sind erklärbarer und können auch eher angegangen werden, wenn wir jetzt auch Bereiche stärker sozusagen angehen, die ihr momentan vielleicht für Orchideenfächer haltet, ne? Weil da einfach die Zusammenhänge da sind, auch wenn sie von Politik und Medien oft, nicht immer, aber oft künstlich auseinanderdividiert werden.
Diese Zusammenhänge, kannst du vielleicht kurz nochmal drauf eingehen?
Ja, ne, also ich meine, wenn zum Beispiel wir über Flucht und Migration sprechen und dann aber halt irgendwie nicht den Zusammenhang sehen, dass zum Beispiel halt auch unsere nach wie vor unfaire globale Weltwirtschaft, also ich nehme jetzt nur als Beispiel Deutschland, ne, also haben uns da irgendwie einen abgerackert, so eine Art Lieferkettengesetz hinzubekommen, erst auf nationaler Ebene, dann auf EU-Ebene, und sobald dann, ne, irgendwie Anzeichen dafür da sind, dass das sozusagen nachteilig sein kann für wirtschaftliche Interessen, aber auch für Arbeitsplätze, wird da halt schon wieder von einer Deindustrialisierung gewarnt und das wird aufgeweicht, bevor es im Prinzip richtig, ne, in Kraft getreten ist. Und wenn aber dann halt Menschenrechtsverletzungen weiterhin aufgrund von ökonomischen Erwägungen billigend in Kauf genommen werden und auch Umweltdegradierung, die ja auch dafür sorgt, dass Menschen vor Ort ja mit immer weniger Perspektiven zu tun haben, dann ist das natürlich auch ein Grund für einen Migrationsdruck, der wächst. Ne? Und dann wird aber so gemacht, als ob Menschen sich auf den Weg machen ins gemachte Nest. So dieses gemachte Nest, also unsere Gesellschaft hat sich sozusagen exklusiv aus eigener Kraftanstrengung und ohne irgendwo anders Leute auszubeuten entwickelt. Und diese Leute kommen jetzt dann einfach zu uns, weil sie es bei sich nicht auf die Reihe kriegen. Und wenn das halt so zusammenhangslos dargestellt wird, dann kann man OttoNormalverbraucherin fast, und das Fast ist wichtig, nicht böse sein, wenn sie es nicht besser weiß. Ja, aber wenn ich dann halt einfach weiß, okay, oh, wir müssten halt in der Ökonomie so ein paar Zugeständnisse machen, das könnte halt auch ein paar ökonomische Nachteile für uns haben. Das heißt aber nicht, dass wir eine Deindustrialisierung erleben werden. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt alle arme Kirchenmäuse werden, sondern das würde einfach heißen, dass wir so ein bisschen kolonial historisch begründete schiefe Verteilungsmuster so ein bisschen korrigieren würden. Dann wird sich in vielerlei Hinsicht so einiges zum Beispiel Flucht und Migration auch selber regulieren. Also wenn ich Perspektiven in einem Land habe, das vielleicht klimatisch viel attraktiver als Zentraleuropa ist, dann muss ich auch nicht irgendwie da weg.
Wie sehen denn diese konkreten Vorschläge aus? Also du hast das Lieferkettengesetz zum Beispiel angesprochen. Gibt es noch andere, ich sag mal, politische Instrumente, die da wirken könnten?
Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt halt zum Beispiel auf den Bereich Flucht, Migration nochmal schauen, finde ich, ich finde es atemberaubend, wie einige PolitikerInnen noch immer sagen, nö, die Genfer Konvention ist noch nicht ausgehöhlt worden, dabei wurde sie ja eigentlich jetzt schon mindestens 2 Jahrzehnte ausgehöhlt. Also, dass wir unsere Commitments sozusagen zu Asylpolitik, also wie sie ursprünglich mal in der Genfer Konvention festgehalten worden ist, dass wir die nicht zunehmend über Bord werfen. Das ist was für mich wichtig wäre. Im Bereich Klima, Ungerechtigkeit wäre es für mich auch sehr wichtig, dass wir da Verantwortung übernehmen und nicht wie jetzt zum Beispiel gerade beim letzten oder auch vorletzten wurde es ja beschlossen, dass es eben diesen Ausgleichsfonds gibt für die Länder des sogenannten globalen Südens, die sozusagen die Folgen des menschengemachten Klimawandels kaum oder gar nicht zu verantworten haben, aber am stärksten durch zunehmende Wüstenbildung und so weiter davon betroffen sind, dass die da so einen Ausgleich bekommen. Und wenn man dann schaut, was für symbolische Beträge da einbezahlt werden, dann sage ich mir halt auch, also was ist das, was wir machen? Ist das jetzt irgendwie Ablasshandel 2.0, um unser Gewissen zu beruhigen oder um das Gewissen von BürgerInnen in unserer Gesellschaft zu beruhigen, die halt doch einen Gerechtigkeitssinn haben? Da muss aus meiner Sicht viel mehr passieren, um sozusagen eine historische Verantwortung halt wahrzunehmen. Und ja, ich glaube halt auch, dass dann viele Dinge, die wir dann mit teuer Geld versuchen zu kitten, also da bin ich jetzt halt wieder bei Flucht und Migration, dass die sich von alleine erledigen würden. Also wenn Menschen resilienter gemacht werden mit den Folgen eines Wirtschaftssystems, das ökologische auch Folgen mit sich bringt, wenn die dagegen resilienter gemacht werden, dann bräuchten wir nicht diese Kosmetik betreiben, die wir betreiben, wenn Asyl- und Migrationspolitik immer restriktiver wird.
Wie würdest du den Begriff Klimagerechtigkeit oder Klimaungerechtigkeit einer Person erklären, die bis jetzt noch gar nichts damit zu tun hatte und vielleicht auch, wieso das auch die Person vielleicht betreffen könnte, auch Menschen in Deutschland?
Ja, also Klimaungerechtigkeit heißt, der eine hat aufgeheizt und dafür gesorgt, dass das Leben in bestimmten Regionen immer untragbarer, unmöglicher wird. Aber gerade in den letztgenannten Regionen hat man nicht die Mittel, um sich dagegen zu wappnen, um irgendwie sich anzupassen. Und diejenigen, paradoxerweise, die das Aufheizen durch ihr Wirtschaftssystem verursacht haben und dadurch ja natürlich auch Mitteleinnahmen hatten über Jahrhunderte, die können halt mit dem Geld aus dem klimaschädigenden Handeln auch die Folgen des menschengemachten Klimawandels ein Stück weit abfedern. Und das ist für mich Klimaungerechtigkeit. Vereinfacht gesprochen, ehemalige kolonisierte Staaten der Welt, also sprich sogenannter globaler Süden, und ehemalige kolonisierende Staaten, sprich sogenannter globaler Norden. Das war da auf der zwischenstaatlichen Ebene so diese Ungerechtigkeitsmuster sehen. Aber wenn wir dann sozusagen in die jeweiligen Staaten reinschauen, also nicht das Wissen, sondern eine innergesellschaftliche uns anschauen, dann sehen wir halt in den Gesellschaften des sogenannten globalen Nordens, dass Klimaungerechtigkeit oft gerade halt natürlich sozial schwache Gruppen trifft. Das sind natürlich nicht nur rassifizierte Menschen, möchte ich gar nicht irgendwie so darstellen, aber überproportional oft gehen Armut und Rassifizierung auch und gerade in den Gesellschaften des sogenannten globalen Nordens Hand in Hand. Ich möchte aber auch, ne, also nur um zu zeigen, dass das alles mehr als irgendwie eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Ich meine, die Grautöne muss man immer auch sehen. Eliten im globalen Süden sind teilweise den Eliten im globalen Norden viel näher, als dass dann so rassistische, sag ich mal, Stereotype uns glauben machen wollen. Das möchte ich nur der Vollständigkeit halber auch dazu sagen.
Also je mehr Geld ein Mensch hat, desto besser ist dieser Mensch vor den Folgen der Klimakrise geschützt,
genau.
Kann man so sagen.
Genau. Ja. Ja, also ich meine, ich denke da immer wieder dran, so, weil ich jetzt auch gerade vor kurzem wieder auf Martinique war im Rahmen eines Erasmus-Austauschs. Und da haben wir ja das so, dass zum Beispiel die Insel nach wie vor eigentlich so im Prinzip fast, ja, das ist im Prinzip der Besitz der ehemaligen Sklavenhalter und das noch über, also knapp 200 Jahre nach Abschaffung der Versklavung. Und ja, da sagt zum Beispiel, mein Vater hat schon auch schon immer wieder gesagt, wenn du irgendwie ein bestimmtes Einkommen hast, eine bestimmte Finanzgrenze überschritten hast, dann akzeptieren dich auch die Beke, also so heißen, ne, die Nachfahren der ehemaligen Sklavenhalter. Also sprich, ab einem gewissen Kontostand wird man auch trotz der Existenz des Rassismus ja in elitäre Kreise aufgenommen. Oft genug, nicht immer.
Wir haben jetzt auch über die politische Situation gerade hier in Deutschland gesprochen. Woher nimmst du denn noch deine Motivation weiterzumachen? Weil das ist ja gerade nicht so einfach.
Ja, das ist natürlich auch eine Achterbahn. Ich glaube, unterm Strich kann ich mir immer wieder sagen, okay, mein persönlicher Sinn für Gerechtigkeit ist erstmal trotz aller Herausforderungen nicht klein zu kriegen. Aber das klingt jetzt irgendwie so, ja, also wie so ein Duracell irgendwie Häschen. Nein, also ich habe auch, ne, deswegen Achterbahn, immer wieder auch Phasen, wo ich mich frage, ne, also was bringt das oder kannst du das irgendwann mal vergessen, werden Leute wie wir überhaupt noch irgendwie in 5 Jahren gehört? Die Fragen kommen auch. Ja, aber unterm Strich sage ich mir immer wieder, okay, es muss gemacht werden und wie würde die Menschheitsgeschichte aussehen, wenn es nicht immer, und die gab es ja schon immer auch, ne, wenn ich jetzt mal 10.000 Jahre zurückgehe oder sowas, als sogenannte Hochkulturen und arbeitsteilige, hierarchisch gestaltete Gesellschaften entstanden, also lange vor dem Kolonialismus und dem Rassismus und so weiter, auch da gab es immer Menschen, die den Status quo, der auf Ungerechtigkeit aufgebaut war, in Frage stellten und was dagegen gemacht haben. Und wenn es sie nicht immer gegeben hätte und ne, die, sag ich jetzt mal, der bestimmte Typus, der sich immer auch wieder reproduziert und der halt sich dadurch auszeichnet, dass er ne, so von Hierarchien lebt und profitiert, wenn er sich seit 10.000 Jahren ungestört hätte entfalten können, wer weiß, wie die Welt dann heute aussehen würde oder ob wir dann schon vor 200 Jahren quasi ne, aufgrund klimatischer Veränderungen ins Gras gebissen hätten. Also von daher, ich sehe keine Alternative und ich darf auch, und das ist ja so ein bisschen, ne, ich kann ja nicht über Kapitalismus kritisch sprechen, aber dann sozusagen meine Arbeit in einer kapitalistischen Wachstumslogik sehen, so auf die Art, wenn ich nicht jedes Jahr mehr Leute erreiche, wenn ich nicht jedes Jahr irgendwie größere Veranstaltungen, mehr Publikationen habe, dann bin ich nicht erfolgreich. So darf ich es nicht sehen. Na, also ich muss sehen, wo kann ich Impulse setzen, wo habe ich bestimmte Menschen wieder ne, einen Denkanstoß gegeben, wo kann ich sehen, dass dann aber auch zum Beispiel Strukturen wie unsere Landesnetzwerke, egal wo in Deutschland, dann auch mal wieder ne, in der Politik oder in der Wirtschaft einen Denkanstoß geliefert haben, der dann vielleicht auch mal umgesetzt wird. Na, das muss ich alles sehen. Ich kann mich sozusagen nicht wie so ein Banker nur über fette Rendite freuen, sondern ich muss halt auch dann die kleinen Dinge, die wir bewegen, als positiv erachten und wertschätzen.
Und diese positive, ich traue mich gar nicht jetzt Entwicklung zu sagen, wie könnte eine positive Zukunft denn aussehen? Also natürlich jetzt auch bezogen auf die Politik, aber vielleicht auch, was die Gesellschaft angeht.
Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch schwierig, ne? Und ich meine, ich bin auch einer, der sagt, okay, auch wenn wir das koloniale Erbe überwinden, heißt das nicht, dass die Welt jetzt dann Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil ich meine, vor dem Kolonialismus war die Welt jetzt auch kein Platz, in dem sich alle lieb gehabt haben, ne? Und da reden wir über den deutlich längeren Teil der Geschichte, ne? Wir reden beim Kolonialismus über 500 Jahre und wir reden bei der Geschichte von sogenannten Hochkulturen über mindestens 10.000 Jahre. Ne? Also der Mensch braucht keinen Rassismus, um ne, strukturell Ausbeutung zu betreiben. Trotzdem wäre schon einiges damit gewonnen, wenn wir zum Beispiel unsere Farbgefängnisse verlassen würden. dass er, ja, die Fähigkeiten der Menschen nach ihren Potenzialen und nicht nach ihrer, ne, vermeintlichen Herkunft, nach ihrem Phänotyp und so weiter beurteilen und nutzen, weil das ist das Ding, das ist auch für mich eine wichtige Message, die sozusagen das Gefangensein zum Beispiel im Farbgefängnis, auch und gerade in, ne, so Gesellschaften, in denen Rassismus gerade wieder erstarkt, also auch Deutschland, das ist ja nicht in Anführungsstrichen nur schlimm für die marginalisierten Gruppen, also die dann schlechtere Aufstiegschancen oder sowas haben, sondern das ist ja auch gesamtgesellschaftlich nachteilig. Also ich meine, ein Land wie Deutschland hat keine Ressourcen außer seiner Bevölkerung. Ja, und wenn ich die sozusagen dann irgendwie nach Privilegierung, weil sie aus einer bestimmten Ecke anscheinend zum kollektiven Wir gehören oder anscheinend nicht, ne, dass sie danach so ein bisschen auch selektiert werden, wer wohin kommt, das heißt ja, ich mache das nicht nach dem Optimum, sondern halt irgendwie nach einer Privilegierung. Und das ist ja dann, ne, am Schluss habe ich dann nicht das beste Resultat. Und das ist langfristig in einer Welt der sich ändernden globalen Mächtekonstellationen ein Schuss ins eigene Knie. Also das wäre eine Sache, aber eine andere Sache ist halt auch zu erkennen, und ich meine, das ist ja auch klar, nur denken wir halt als Menschen zu kurz, auch und gerade als, ja, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber auch und gerade als politische EntscheidungsträgerInnen ist es oft der Fall, denken halt in Wahlperioden oder als Menschen denken wir halt in der Dauer eines Menschenlebens, ne? Aber es ist doch klar, dass auch mit allem Geld, was wir sozusagen durch klimaschädigende Aktivitäten einnehmen und mit dem wir auch die Folgen des menschengemachten Klimawandels ein Stück weit abfedern können, dass wir eines Tages natürlich damit trotzdem nicht mehr weiterkommen, ne? Also wenn die Folgen des menschengemachten Klimawandels so gravierend sind, dass sie uns quasi permanent treffen und nicht hier mal ein Hochwasser und hier mal, ne, sage ich jetzt, eine Dürre. Also Dürre in unserem Kontext heißt das, ne, dass dann halt irgendwie ein Förster unruhig wird, wenn sein Wald lang genug keinen Regen mehr bekommen hat. Aber dass wir dann einfach sehen, okay, also irgendwann reicht das ganze Geld aus der klimaschädigenden Industrie nicht mehr, um auch die Folgen des menschengemachten Klimawandels abzufedern. Also dass wir dann einfach auch irgendwann mal sehen, okay, wir müssen so eine Greenwash-Politik machen, in der dann einfach Wirtschaftswachstum weiterhin das Nonplusultra ist, nur grün in Anführungsstrichen, sondern wir müssen sehen, wie können wir so wirtschaften, dass planetare Grenzen so, ja, sage ich jetzt mal, respektiert werden, dass am Schluss halt auch keine Weltgegend über einen bestimmten Punkt hinaus mit den Folgen von Klimaveränderungen zu tun hat. Also das wären für mich so wichtige Dinge, und da hängt halt natürlich das, ja, die Transformation hin zu einem anderen Wirtschaftssystem, das hängt damit zusammen, also ein System, ein Wirtschaftssystem, in dem halt am Schluss nicht das Top oder Flop via Wirtschaftswachstum gemessen wird.
Und eine Person, die jetzt diesen Podcast hört, also die jetzt diese Folge hört, was möchtest du dieser Person mitgeben, was diese Person tun kann, also in ihrem Alltag, in ihrem Beruf, wie auch immer?
Ja gut, das ist auch mal so die Sache. Da gibt's ja dann auch irgendwie die Lage, die sagen, ach ja, die Individuen können es nicht richten und es muss alles über Politik und Wirtschaft gehen. Ich sage, beide Ansätze sind wichtig, und ich meine, deine Frage war ja, was kann eine Person tun? Ich glaube, eine Person kann viel tun und muss auch viel tun, weil einfach nur zu sagen, weil es die Politik oder die Wirtschaft nicht macht, dann mache ich es halt auch nicht, ist für mich keine Lösung. Also wir können schon, und das hängt immer auch damit zusammen, in welcher Phase des Lebens befinde ich mich gerade. Also bin ich jetzt irgendwie noch vom Geldbeutel meiner Eltern abhängig? Bin ich irgendwie schon, ja, Selbstverdienerin? Bin ich eher prekär beschäftigt oder bin ich jetzt eher gut verdienend? Daran hängt dann irgendwie vieles, ne? Also wie konsumiere ich? Wie sieht mein Ressourcenverbrauch aus? Welche Produkte aus Kontexten, die neokoloniale Arbeitsverhältnisse reproduzieren, konsumiere ich oder auch nicht? Ne? Und wenn ich jetzt sage, das hängt halt von der Situation ab, ich kann natürlich einer Person, die, weiß ich nicht, mit 14 von der Schule gegangen ist und dann irgendwo in einer Fabrik irgendwie arbeitet, nicht sagen, kauf nur noch fair und bio ein. Aber wenn dann jemand, der, weiß ich nicht, fünfmal so viel verdient wie jemand aus unserer Szene, dann trotzdem im dicksten Auto zu einem Discounter fährt und ich sehe, der ganze Einkaufswagen ist durchgehend mit den billigsten Produkten voll, dann sage ich, da kann ich es halt nicht mehr nachvollziehen. Ja, und ich meine, ich möchte nicht allen unterstellen, dass sie da das aus bösem Willen heraus machen, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns so gut informieren können über so viele verschiedene Verhältnisse, die sozusagen existieren entlang von globalen oder auch innergesellschaftlichen Lieferketten, dass wir es eigentlich besser wissen könnten und dann nach bestem Wissen, Gewissen und sozialer Position schon mal so einen individuellen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten könnten. Und dann, das ist ja das eine, für sich das selber machen und quasi, ne, nichts dazu zu sagen, Das wird auch bei einigen so bleiben. Nicht alle sind die Geborenen, ich sage jetzt mal, ja, BekehrerInnen. Aber ich meine, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das, was ich mache, und es tut mir vielleicht sogar besser, ne, vielleicht so, och, ich esse vielleicht in der Woche jetzt halt irgendwie nicht 3 oder 4 Mal Fleisch, sondern irgendwie 1 oder 2 Mal, wenn ich jetzt überhaupt Fleisch esse, aber dafür Gutes. Und irgendwie genieße ich es viel mehr. Ne? Also das Ding ist ja das. Oft wird ja vieles dann erstmal mit, ne, Entbehrung und Verlust gleichgesetzt, weil wir ja so lange, also jahrhundertelang dazu getrimmt worden sind, irgendwie mehr ist besser. Ja, also das war, wenn wir das glaubwürdig vermitteln können, dass so eine Umstellung eigentlich auch mehr Zufriedenheit bringt, dann kann man auch vielleicht eine Art Magneteffekt auslösen und im Umfeld vielleicht, ne, ohne dass man selber jetzt beruflich da irgendwie unterwegs ist, mit andere Leute, ne, dazu bewegen, vielleicht auch mal nachzudenken. Das ist das, was wir individuell machen können. Und das war ja auch deine Frage. Trotzdem möchte ich sagen, natürlich reicht die individuelle Ebene nicht. Das ist uns allen klar. Politik und Wirtschaft sind natürlich auch gefragt.
Und jede kann sich ja auch politisch engagieren oder über einen Verband arbeiten oder im Verein sich engagieren oder ähnliches. Das
genau.
Ist ja auch noch möglich.
Das ist ja natürlich dann nochmal einfach ein Schritt weiter. Ne? Ich weiß halt wirklich so bei ersten Schritt so.
Im Alltag.
Ne,
so,
im
ne?
Alltag. Klar, ja. Wir alle können, ne, politisch aktiv werden. Wir alle können uns überlegen, ob wir Dinge einfach nur hinnehmen oder ob wir sagen, okay, ich sage was oder ich sage, wenn es nur ist, nee, sehe ich nicht so. Ne? Also muss ja nicht immer gleich dann irgendwie, ich muss irgendwo in einer Partei aktiv werden oder in einer Organisation, aber Mund aufmachen und sagen, okay, was jetzt gerade hier passiert, trage ich nicht mit. Das macht auch schon was aus.
Oder auf Demos gehen zum Beispiel.
Genau.
Es gibt ja auch niedrigschwellige Sachen, die man tun kann. Mhm. Ja, wir haben jetzt schon super viele Themen angesprochen. Möchtest du am Ende jetzt noch irgendwas loswerden?
Nö, eigentlich nicht. Also ich denke, wir haben viele Themenbereiche angerissen und ich denke, das ist schon, ja, viel Input.
Okay, super. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Ja, danke für die Möglichkeit, gesprochen zu haben.
Das war Global Lokal. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns doch gerne und schaut bei unserem Instagram-Kanal @einewelt_mv vorbei. Dort teilen wir auch Infos zu unserem Podcast. Euch erstmal eine gute Zeit und wir hören uns wieder im September zum Thema Klimagerechtigkeit.